Aktuell sind unsere Wälder, Moore und Böden, was die Frage des Klimaschutzes bzw. CO2-Ausstoßes betrifft, auch Teil des Problems. Denn anders als früher stoßen sie Treibhausgase aus, im letzten Jahr gut 50 Millionen Tonnen. Wir wollen sie aber wieder zu einem Teil der Lösung machen.
Eigentlich sind Wälder und Moore unsere natürlichen Verbündeten im Klimaschutz, denn im gesunden Zustand können sie CO2 aufnehmen. Weil sie aber in einem schlechten Zustand sind, setzen sie CO2 frei. Was Bundesumweltminister Carsten Schneider in puncto Moorschutz plant, schauen wir uns in dieser Woche an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, der Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Wie in jeder Woche sprechen wir heute über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Sandra Kirchner, ich bin Redakteurin bei Klimareporter und spreche heute mit Susanne Schwarz, die das Umweltressort der Taz leitet. Hallo Susanne.
Hallo. Und ihr hört die Folge vom 3. Oktober 2025 und das sind heute unsere Themen. Erstens, die Bundesregierung setzt ihre Ziele beim Moorschutz runter. Wir schauen uns zusammen genauer an, was sie beim sogenannten natürlichen Klimaschutz sonst noch so vorhat. Als nächstes, zweitens, geht es um Wasserstoff. Der gilt ja in der grünen Variante zumindest als der große Hoffnungsträger der Energiewende. Aktuell gibt es den in Deutschland aber nur in homöopathischen Dosen. Und deshalb gucken wir, was die Bundesregierung tun will, um das zu pushen. Und zum Schluss, drittens, schauen wir uns an, wie Deutschland gerade bei der internationalen Klimafinanzierung dasteht. Denn als CO2-intensives und reiches Land schuldet Deutschland armen Staaten ja einiges an Geld.
Wir beginnen mit den Mooren. Die Bundesregierung will den Moorschutz zurückfahren. Das hat sich zwischen vielen schönen Worten von Umweltminister Carsten Schneider zur Zukunft des sogenannten Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz versteckt. Da steht nun drin, dass sich die Treibhausgasbilanz der Moore bis 2030 um 2,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verbessern soll. Das ist aber ein Rückschritt gegenüber den Zielen, die bislang die nationale Moorschutzstrategie enthält. Da ist nämlich von 5 Millionen Tonnen jährlichen Einsparungen bis 2030 die Rede, also von der doppelten Menge.
Genau, das ist ein Rückschritt und entsprechend reagieren auch die Umweltverbände, die sagen, so sind die Klimaziele nicht zu schaffen. Denn Moore sind extrem wichtig für den Klimaschutz. Im gesunden Zustand lagern sie Kohlenstoff, der ansonsten halt als Kohlendioxid die Atmosphäre weiter aufheizen würde. Kurz gesagt enthalten sie einfach Reste abgestorbener Pflanzen, die zu Lebzeiten durch die Photosynthese Kohlenstoff in sich gebunden haben. Und da diese alten Äste und Blätter und so, die sind da unter dem Wasser der Moore eingeschlossen. Im Prinzip ja wie eingelegt. Die zersetzen sich da und werden zu schlammigem Torf. Und wir profitieren davon wirklich ganz enorm. Also Moore machen nur 3% der Landfläche weltweit aus, aber speichern trotzdem doppelt so viel Kohlenstoff wie die Wälder. Das Problem ist aber, viele Moore sind eben nicht intakt. Also wir beziehungsweise vor allem LandwirtInnen legen sie eben trocken, um die Flächen als Acker zu nutzen. Dadurch kommt dann wieder Sauerstoff an den Torf, der Kohlenstoff oxidiert und entweicht nach und nach in Form von CO2 in die Atmosphäre. Also entwässerte Moore sind eine große Quelle von Treibhausgasen in der Welt und auch in Deutschland. Also sie machen hier rund 7% der Treibhausgase aus, also eine ganze Menge. Und das ist auch einer der wichtigsten Gründe für die schlechte Klimabilanz der Landwirtschaft.
Genau, und sie sind ein wichtiger Grund dafür, dass Carsten Schneiders Vorgängerin Steffi Lemke von den Grünen das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz aufgesetzt hat. Das ist eigentlich ihr Hauptvermächtnis, ein großes Paket für Moore und auch Wälder, damit das natürliche CO2-Speichern wieder besser klappt. Grundsätzlich führt Schneider, der ja von der SPD ist, das Programm weiter und will es finanziell sogar besser ausstatten. Dafür bekommt er wiederum auch Lob von den Umweltverbänden. Vielleicht spielt da auch eine gewisse Erleichterung hinein, dass die Bundesregierung das Programm nicht einfach cancelt.
Und es ist auch so, dass Schneider jetzt nicht einfach nur alle Ziele des Programms absenkt. Er präsentiert das als Verschiebung des Schwerpunkts, nämlich hin zu Wäldern. Die sind ja bekanntermaßen ebenfalls in extrem schlechtem Zustand, also in CO2 und in Zahlen gesprochen. Also zuletzt haben sie sogar jährlich rund 20 Millionen Tonnen mehr CO2 abgegeben als aufgenommen. Also in der Gesamtbilanz sind die Wälder auch zurzeit keine CO2-Speicher, sondern Quellen in Deutschland. Und von daher, das ändern zu wollen, ist absolut nötig. Laut Schneiders Plan sollen künftig jährlich 10.000 Hektar neuer Wald entstehen. Es soll auch mehr Holz genutzt werden, also zum Beispiel als Baustoff. Und es soll eine neue Zukunftskommission Wald geben, die sich auf strategische Ziele der nationalen Waldentwicklung verständigen soll. Also das ist was sich zum Beispiel der NABU gewünscht hatte oder gefordert hatte.
Ja, aber oft hat man ja auch den Eindruck, dass Kommissionen oder Arbeitskreise irgendwie Verzögerungstaktiken sind, weil die Frage, die sie beantworten sollen, ja meist schon eine ganz klare Antwort hat. Und in diesem Fall ist es natürlich so, Holzbau ist gut fürs Klima, weil dann der Kohlenstoff in Häusern oder Möbeln gebunden ist. Aber ein gesunder, alter Wald ist eben auch gut fürs Klima. Monokulturen, die für schnellen Holznachschub sorgen, sind ökologisch viel weniger wertvoll. Speziell, wenn man sagt, es geht ja nicht nur ums Klima, sondern generell um einen lebenswerten Planeten. Und ein schöner, gesunder Wald ist halt ein wichtiger Lebensraum, eine Monokultur eher nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt es gewisse Widersprüche, die es aufzulösen gilt. Wie gut diese Kommission das machen kann, hängt dann doch davon ab, wie genau ihr Auftrag lauten wird und wer da konkret drin sitzt. Warten wir da mal ab.
Ja, ein Grund für die Verschiebung des Schwerpunkts könnte vielleicht auch ein ganz pragmatischer sein, nämlich Wälder sind in Deutschland ungefähr zur Hälfte in öffentlicher Hand. Also die gehören dann den Bundesländern oder den Kommunen und zu einem ganz, ganz kleinen Teil auch dem Bund. Also da kann man viel leichter Einfluss nehmen, während man sich bei den Mooren halt immer mit den Bauern anlegen muss. Und die haben zum allergrößten Teil überhaupt keine Lust auf Moorschutz. Klar, auf nassen Mooren ist die industrielle Landwirtschaft, wie sie jetzt gerade konventionell stattfindet, einfach nicht so möglich.
Ja, es gibt bisher die Paludikultur, also landwirtschaftliche Konzepte für Moorlandschaften. Aber die haben halt mit konventionellen Ackerbau wenig zu tun. Es gibt natürlich auch LandwirtInnen, denen das wichtig ist, die schon lange ökologisch arbeiten. Aber wenn man sich zum Beispiel mal den Deutschen Bauernverband als größte Lobbygruppe der Landwirtschaft anguckt, der macht massiv mobil gegen alles, was mit Moorschutz zu tun hat.
Ja, man hat das zum Beispiel bei der Diskussion um das EU-Renaturierungsgesetz gesehen. Das ist ja eins der wichtigsten EU-Gesetze für Naturschutz. Das ist im Sommer 2024 in Kraft getreten, wurde vorher auf Druck der Agrarlobby noch stark verwässert. Und jetzt gilt es nun aber in allen EU-Ländern, damit auch in Deutschland. Carsten Schneider hatte im Juni einen Gesetzesentwurf mit Verfahrensregeln dazu vorgelegt. Also da ging es eben um die Umsetzung, wie Deutschland damit nun mit diesen neuen Vorgaben tatsächlich umgeht. Also er wollte klarstellen, welche Behörden von Bund und Ländern jetzt wie zusammenarbeiten könnten. Und diesen Entwurf hat Agrarminister Alois Rainer von der CSU nun gestoppt, wie letzte Woche erst bekannt wurde. Das heißt, das Bundeskabinett wird sich nun erstmal nicht damit befassen. Also vielleicht ist Carsten Schneider auch einfach zu dem Schluss gekommen, dass er beim natürlichen Klimaschutz da weitermacht, wo er nicht ständig auf Granit beißt.
Ja, wobei sein aktueller Plan noch nicht gesichert ist. Und da reden wir über die Geldfrage. Mhm. Wie gesagt, Schneider will das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz mit mehr Geld ausstatten. Nur entscheidet er ja nicht allein über die Mittel des Bunds. Im kürzlich verabschiedeten Haushalt 2025 gibt es schon mal keinen Zuwachs. In dem für das kommende Jahr, über den noch beraten wird, ist bisher nur ein kleiner Aufwachs vorgesehen. Neben dem normalen Bundeshaushalt gibt es ja natürlich noch den Klima- und Transformationsfonds, also einen Sonderhaushalt des Bunds. Für dessen Wirtschaftsplanung ist aber vor allem das Wirtschaftsministerium von Katharina Reiche von der CDU zuständig, in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium. Und von Reiche hört man bisher Pläne, die auf das Bremsen der Energiewende hinauslaufen. Also die Geldfrage wird für Schneider kein Selbstläufer.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema, Wasserstoff. Der soll uns ja helfen, die Energiewende zu schaffen und unsere CO2-Emissionen zu senken. Dafür muss der Wasserstoff natürlich auch ohne CO2-Emissionen produziert werden. Also man spricht dann von grünem Wasserstoff, wenn das auf Basis von Ökostrom passiert. Doch bislang ist eben nur ganz, ganz wenig vom Wasserstoff in Deutschland grün, nämlich unter 1%. Der meiste Wasserstoff, der in Deutschland produziert wird, nämlich fast 94%, ist grau. So sagt man das, wenn er eben aus fossilen Energieträgern hergestellt wird, wie Gas zum Beispiel. Und ja, künftig soll der Wasserstoff aber grün werden und zum Beispiel der Industrie oder dem Schwerlasttransport dabei helfen, klimaneutral zu werden. Es gibt zwar noch viele andere Wirtschaftszweige und Lobbyverbände, die auch immer laut hier rufen beim Thema Wasserstoff. Aber weil dessen Erzeugung eben ja voraussichtlich auch weiter sehr teuer sein wird, kommt es eigentlich nur für wenige Anwendungen in Frage. Also, dass man zum Beispiel, wie das ja die FDP irgendwie angedeutet hat, als es da ums Heizungsgesetz ging, also dass man demnächst sein Zuhause mit Wasserstoff heizen wird, das ist einfach sehr unwahrscheinlich, außer man will wahnsinnig viel Geld bezahlen. Da gibt es nämlich viel billigere Varianten, eben in aller Regel die Wärmepumpe. Ja. Gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein. Auf jeden Fall brauchen wir aber dennoch grünen Wasserstoff für eben ausgewählte Bereiche. Und damit die Nutzung in denen vorankommt, hat das Bundeskabinett in dieser Woche einen Entwurf des, jetzt kommt's, Wasserstoffbeschleunigungsgesetzes beschlossen.
Ja, genau. Und dieses Gesetz soll helfen, die Wasserstoffinfrastruktur schneller, einfacher und digitaler aufzubauen. Und damit das klappt, will die Bundesregierung die Genehmigungsverfahren von Wasserstoffprojekten beschleunigen. Der Bau von Wasserstoffanlagen, Speichern und Leitungen gilt künftig als überragendes öffentliches Interesse. Wenn also Behörden über Genehmigungen, wie zum Beispiel über den Bau eines Elektrolyseurs entscheiden, wägen sie dabei meist zwischen verschiedenen Interessen wie Umweltschutz, wirtschaftlichen Interessen oder Anwohnerinteressen ab. Wenn Wasserstoffinfrastrukturen aber als überragendes öffentliches Interesse eingestuft sind, hat das halt besonderes Gewicht und ihr Ausbau wird dann bei Konflikten bevorzugt behandelt, so wie es zum Beispiel auch schon bei Stromnetzen oder bei erneuerbaren Energien der Fall ist.
Das soll also helfen, dass Genehmigungsverfahren schneller werden. Vorgesehen sind auch klare Fristen für die Genehmigung und außerdem soll die Genehmigung insgesamt einfacher werden. Also mit festen Vorgaben für die Verfahren. Bislang prüft jede Behörde einzeln, also es gibt unterschiedliche Fristen und weil das Thema für viele Behörden einfach auch neu ist, verlangen sie zusätzlich Gutachten und Unternehmen müssen dann vielleicht monatelang warten, bis sie eine Antwort erhalten. Genau, und der gesamte Genehmigungsprozess soll digital ablaufen.
Ja, das Gesetz soll die gesamte Wasserstofflieferkette umfassen. Es gilt also zum einen für die Wasserstoffherstellung, also für den Bau von Elektrolyseuren an Land oder an See, aber auch für Anlagen für den Import, weil Deutschland eben seinen gesamten Bedarf an Wasserstoff nicht allein decken können wird. Und das Gesetz soll auch weiter Anlagen zur Speicherung, zum Beispiel in Salzkavernen, sowie für den Transport über Wasserstoffleitungen abdecken. Ja, es reicht natürlich nicht, irgendwo grünen Wasserstoff zu produzieren oder ihn zu importieren. Man braucht ja auch Wege, ihn zu speichern oder ihn dahin zu transportieren, wo die Industrie ihn verwenden kann.
Genau, und apropos Industrie, lass uns mal drauf gucken, was denn die Wirtschaft nun von dem Gesetzesentwurf hält. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Beispiel findet, dass das Gesetz ein guter Start ist, aber er befürchtet trotzdem, dass der Hochlauf ja weiter ins Stocken gerät, weil klare Bedingungen für die Finanzierung fehlen. Also der Verband sagt, damit Unternehmen Milliarden in Wasserstoffprojekte stecken, brauchen sie Planungssicherheit und er stellt sich da sowas wie ja stabile staatliche Förderungen über Jahre vor oder auch Abnahmegarantien. Im Bundeshaushalt wurden aber gerade erst die Fördergelder für Wasserstoffprojekte gekürzt. Also das passt in diesem Sinne vielleicht nicht ganz zu den Plänen, den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur zu beschleunigen, denn das könnte natürlich dazu führen, dass Unternehmen zögerlich bleiben.
Und der Bundesverband Erneuerbare Energie warnt, dass Katharina Reiche, die Bundeswirtschaftsministerin, den noch nicht in Schwung kommenden grünen Wasserstoff zum Anlass nehmen könnte, die Vorgaben für Wasserstoff eben abzuschwächen, also den grünen Wasserstoff nicht mehr zu bevorzugen, sondern auch den Ausbau von grauem Wasserstoff anzureizen. Und das wäre natürlich ein falsches Signal, weil grauer Wasserstoff ja noch immer jede Menge CO2-Emissionen verursacht und den Unternehmen nicht hilft, klimaneutral zu werden. Aber erst einmal muss noch der Bundestag über den Gesetzesentwurf beraten und ihm auch zustimmen.
Auch für unser drittes Thema bleiben wir bei Deutschlands Klimapolitik. Diesmal geht es aber um die internationale Klimafinanzierung. Also wie viel Geld gibt Deutschland, damit in armen Ländern Klimaschutz und Klimaanpassung stattfinden können? Und das waren im vergangenen Jahr 6,1 Milliarden Euro. Wie Umwelt- und Entwicklungsministerium diese Woche zusammen bekannt gegeben haben. Und damit hat Deutschland 2024 sein Versprechen eingehalten, mindestens 6 Milliarden bereitzustellen.
Ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Warum muss Deutschland dieses Geld überhaupt zahlen? Das geht auf einen schon sehr alten Beschluss zurück, 2009 auf der insgesamt gescheiterten Weltklimakonferenz in Kopenhagen. Da versprachen die Industrieländern den anderen Ländern ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar zu geben für Klimaschutz und Klimaanpassung. Die Begründung war erstens, dass in erster Linie die Industrieländer den Klimawandel ausgelöst haben und zweitens, dass sie schlicht und einfach das nötige Geld haben, das woanders fehlt. Was dort allerdings nicht vereinbart wurde, ist, wie viel nun jedes Industrieland dazu beitragen muss. Und weil sich deshalb alle erst einmal ein bisschen zurücklehnten, klappte das auch nicht gleich 2020 mit den 100 Milliarden. Das war erst 2022 der Fall. Deutschland hat versprochen, zu diesen 100 Milliarden jedes Jahr 6 Milliarden beizusteuern.
Das wurde also jetzt letztes Jahr nochmal geschafft, wobei es natürlich auch wieder Streit darüber gibt, was eigentlich als Klimafinanzierung zählt. Also manche NGOs zum Beispiel sagen, das darf sich nicht mit der anderen Entwicklungsfinanzierung überschneiden. Also man darf nicht sagen, wir versprechen 0,7% unseres BIPs in Entwicklungshilfe zu stecken und wir versprechen gleichzeitig 6 Milliarden für die Klimafinanzierung und am Ende zählt man die 6 Milliarden einfach in diese 0,7%-Quote ein. Das sieht die Bundesregierung anders. Wo aber auch die Bundesregierung relativ streng ist, anders als manche andere Länder übrigens, das sind Kredite. Also manche Länder schmücken sich mit Zahlungen, die die Empfänger aber letztlich zurückzahlen müssen. In Deutschland fließt in solchen Fällen nur das sogenannte Schenkungsäquivalent ein. Also wenn zum Beispiel die KfW, also die staatliche Förderbank, einen vergünstigten Kredit für ein Klimaschutzprojekt in einem ärmeren Land gibt, dann wird nicht die ganze Summe als Klimafinanzierung angerechnet, sondern eben nur der angebotene Rabatt.
Ja, das ist tricky und leider muss man davon ausgehen, dass auch Deutschland in Zukunft wieder Teil der Ländergruppe wird, die nicht genug Geld geben. Wenn man sich die Haushaltskürzungen beim Entwicklungsministerium anguckt, lässt es leider keinen anderen Schluss zu. Denn aus dem Etat des Entwicklungsministeriums kommt der Löwenanteil der Klimafinanzierung, 80%. Wenn es da weniger Geld gibt, fällt es also ins Gewicht. Für 2026 steht der Etat natürlich noch nicht final fest. Wie schon in Bezug auf das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz gesagt, da finden die Haushaltsberatungen gerade statt. Und für finale Aussagen müssen wir uns also noch gedulden.
Aber es sieht eben nach Kürzungen aus. Dabei müssten die Zahlungen sogar steigen. Also das 100 Milliarden Versprechen, das galt für die Zeit von 2020 bis 2025. Das ist also abgelaufen eigentlich. Und im vergangenen Jahr auf der Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan wurde beschlossen, dass die Klimafinanzierung bis 2035 auf 300 Milliarden US-Dollar jährlich ansteigen muss. Dabei sollen diesmal dann auch nicht Industrieländer helfen, die aber mittlerweile mehr finanzielle Mittel haben. Der Geberkreis, der soll also ein bisschen wachsen, aber das kann natürlich trotzdem nicht bedeuten, dass die bisherigen Geber ihre Zahlungen plötzlich absenken. Genau, noch vielleicht als Kontext, eigentlich haben arme Länder in Baku einen Bedarf von 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr angemeldet, also 1.300 Milliarden US-Dollar.
Ja, genau. Klar ist nämlich, dass die Klimakrise gigantische Kosten verursacht, die für arme Länder kaum zu schultern sind. Im vergangenen Jahr hat Deutschland sich vernünftig daran beteiligt. In Zukunft sieht es, vorsichtig gesagt, nicht mehr so gut aus.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns gern eine Bewertung oder Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Ja, und nun möchten wir noch den SpenderInnen danken, die regelmäßig für das Klima-Update spenden. Das sind in diesem Monat Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speciale, Julian Scheurer, Roland Munsonius, Harald Manz, Nuri Erencin, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kevener, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold und Hugo Bahndorf. Auch gespendet haben in dieser Woche Gergő Létay, Hans-Jürgen Scholz, Birgit Jandock, Kuwe Fritz, Martin Nowak und Jessica Hackmann. Ein ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung.
Ja, danke auch von mir und jetzt ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.